Deutschlandfunk Kultur heute.
Und nun zu unserer sommerlichen Serienkultur heute, der Wendepunkt. Zwei Veröffentlichungen reichten, um zu erkennen, dass da eine herausragende Stimme der deutschen Gegenwartsliteratur da war. Der 1962 in Dresden geborene Schriftsteller Ingo Schulze. Er legte mit dem Erzählband 33 Augenblicke des Glücks und insbesondere seinen simplen Stories von 1998, dem Untertitel Roman aus der ostdeutschen Provinz heißt, Bücher über Wendeerfahrung vor. Seine poetische, kraftvolle Beschreibung von Umbrüchen, das Lebensgefühl der postkommunistischen Ära, die zwischenmenschlichen Veränderungen in der thüringischen Kleinstadt Altenburg überzeugten Kritik und Lesepublikum. Es ging um die Stimmung der Verunsicherung, Arbeitslosigkeit, der Neonazis auch, der Fremdenfeindlichkeit, der SED-Vergangenheit. In einem Interview habe ich zu Ingo Schulze gesagt, sagten Sie mal, ich bin sehr froh, dass es die Wende 1989 gab, denn die DDR war ein vormundschaftlicher Staat. Neue Selbstverständlichkeiten seien entstanden. Aber so Ihre Auffassung, es gab keine Vereinigung.
Es gab keine Vereinigung. Das wäre schön gewesen, wenn es eine Vereinigung gegeben hätte. Dann wäre aus A und B C geworden. So ist halt aus A und B ein größeres A geworden. Also es war ein Beitritt. Das ist ja auch der Terminus technicus, mit dem das bezeichnet wird. Und das impliziert natürlich dann alles Weitere. Und für mich war eben sehr, sehr wichtig diese Erfahrung, sagen wir mal, vom Herbst 89 bis Frühjahr 90, was da ausprobiert wurde, was da gedacht und weitergedacht wurde. Also gerade das eigentlich in allen Bereichen der Gesellschaft die Leute, ihre eigenen Leute versuchten zum Chef zu wählen. Das war so ein wirklich urdemokratischer Vorgang, der dann eben abgebrochen wurde durch diesen Beitritt.
Sie haben auch mal gesagt, das war eine fröhliche Zeit.
Es war eine sehr fröhliche Zeit, also selbst im Herbst 89, als man doch auch viel Angst hatte, das war so miteinander gepaart, erinnere ich diese Demonstration als sehr fröhlich und auch als ungemein höflich, wie man sich zueinander verhielt. Auch es war einem auch manchmal ein bisschen peinlich, in diese Sprechchöre da auszubrechen, aber vielleicht waren sie eben doch auch notwendig. Aber dieser Charakter, das, und dafür braucht es, glaube ich, eben diese vielen Geschichten, das hat sich ja auch relativ schnell geändert. Also schon allein dieser Dreh von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk. Und mein Verdacht ist ja, dass die, die heute rufen, wir sind das Volk, damals vor allem gerufen haben, wir sind ein Volk.
Auf die Wende folgte eine andere Wende, die Sie, glaube ich, nicht gutheißen. Nämlich, Sie haben mal von der zu raschen Privatisierung oder dem Gift der Privatisierung geredet, ne?
Naja, wenn man das sich jetzt ganz konkret für Ostdeutschland anguckt, da ist da natürlich sehr, sehr viel schief gelaufen und man kann natürlich auch generell darüber sprechen, sodass man also heute auch merkt, diese Unangemessenheit, dass Dinge, die eigentlich alle betreffen, privatwirtschaftlich betrieben werden. Also man merkt ja, dass, ob das jetzt, Sie kennen das ja alles mit Google, Amazon, Facebook, Microsoft, das müsste eigentlich vergesellschaftet werden, statt das so im Privatbesitz zu lassen. Damals, wenn man jetzt direkt über die 89, 90, 91 spricht, da war es ja dann so, dass innerhalb kürzester Zeit eine ganze Volkswirtschaft auf den Markt geworfen wurde, um privatisiert zu werden. Und das war, glaube ich, sehr, sehr schädlich.
In einem kapitalismuskritischen Stück vor etwa 7 Jahren, Unsere schönen neuen Kleider, heißt es, gegen eine marktkonforme Demokratie fällt, glaube ich, der Satz, 1990 kam uns der Begriff der Zukunft abhanden. Der Westen macht da scheinbar alles richtig, der Osten alles falsch. Stricken Sie oder schreiben Sie nicht da vielleicht an einem Opferdiskurs weiter, den wir doch überwunden glaubten? Also Kritik der Wachstumslogik ist das vielleicht das eine, aber zu sagen, uns kam die Zukunft abhanden, klingt in meinen Ohren ehrlich gesagt befremdlich.
Naja, ich meine damit, dass es in der DDR entweder verordneterseits oder aber auch im Privaten eigentlich immer ein großes Nachdenken über die Zukunft gab, dass man da gewisse Hoffnung darauf setzte. Und plötzlich war alles zur Gegenwart geworden. Also Boris Kreuz hat das mal gesagt, die Rückkehr aus der Zukunft. Die Zukunft, die sich eigentlich immer nur als ein verlängertes Jetzt denken. Ja. Und das meine ich damit. In diesem Sinne kam uns die Zukunft abhanden. Heute würde ich vielleicht sagen, wir haben eben damals sehr, sehr viel Zeit verloren, weil diese Selbstbefreiung oder Selbstermächtigung des ganzen Ostens nolens volens als ein Sieg des Westens verstanden wurde. Und so ist es auch zu verstehen. Der Westen hatte eigentlich alles richtig gemacht. Und das, was auch damals im Westen in Frage stand, ist eigentlich bestärkt worden. Es war ein ungemeiner Auftrieb des Neoliberalismus. Und ich denke, dass uns das gerade unter heutigen Vorzeichen merken wir, wie viel Zeit uns das gekostet hat, weil die Entwicklung, glaube ich, in eine falsche Richtung gegangen ist. Also mit dieses Wachstum und Privatisierung und Effizienz um jeden Preis. Also ich muss ein bisschen grinsen, beispielsweise wenn es jetzt um die Bahn geht, das sind natürlich Dinge, die waren in der DDR ziemlich unzulänglich, aber da ging es natürlich immer darum, mehr auf die Schiene zu kriegen als auf die Straße. Und die Straßen waren ja dementsprechend und auch die Schienen. Aber das ist so eine sehr konkrete Sache, die damals völlig eine falsche Weichenstellung erfuhr.
Ich glaube, es ist deutlich geworden, Sie haben es eben gesagt, dass 89 auch für Sie persönlich eine Wende war. Irgendwo habe ich auch mal den Satz gelesen, zu den günstigen Faktoren für mein Schreiben zählte, dass die DDR historisch geworden war. Ne? Das ist ja nicht unwichtig, auch für Sie, für Ihren Lebenslauf.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist doch sehr prägend, wenn man zwei verschiedene Systeme erlebt. Man kann ganz anders vergleichen und hat natürlich andererseits den Nachteil, dass man dieses Neue nie so im kleinen Finger hat, wie das jemand haben kann, der hier drin aufgewachsen ist. Also man kriegt keinen Vorteil ohne einen Nachteil, aber ich finde es schon als ganz gut, den Westen auch von außen sehen zu können, auch wenn man mittendrin steckt.
89 hatte ein Versprechen, nämlich, dass sich Demokratisierung auch auf Ökonomie ausdehnen könne. Aber dieses Versprechen sehen Sie nicht eingelöst.
Das sehe ich nicht eingelöst. Das war, glaube ich, ist auch die Seite von 89, 90, über die sehr wenig gesprochen wird, dass wir ja tatsächlich sehr darüber diskutiert haben, wie wir diese volkseigenen Betriebe nun tatsächlich in Eigentum umwandeln. Das ist natürlich sehr unvollkommen passiert. Man hatte keine Erfahrung damit und das waren Dinge auf der Tagesordnung, die uns heute recht utopisch vorkommen und die aber heute auch wieder auf die Tagesordnung drängen, ob man das will oder nicht. Also diese Mitbestimmung und wie sich Betriebe zu verhalten haben, dass eben Profit nicht alles sein kann. Also mir hat mal ein Unternehmer gesagt, wer eine Wirtschaft nur betreibt, um Geld zu verdienen, der ist da fehl am Platz. Das finde ich sehr, sehr richtig. Aber es gibt natürlich auch einfach Zwänge für agierende Manager, von denen das einfach verlangt wird, sonst sind sie ihren Posten los.
Der Wochenzeitung Zeit gegenüber haben Sie sich mal als Ostler bezeichnet. Tun Sie das noch?
Ja, also tue ich auch noch. Es kommt halt immer auf den Zusammenhang drauf an, wo man ist. Wenn es ums Deutsche geht, dann bin ich natürlich ein Ostler. Irgendwann bin ich eben ein Bewohner, ein europäischer Bewohner der Nordhalbkugel oder einer dieser schon älteren weißen
Männer.
Sind
Sie Nordler, ja.
Ja, also es kommt immer auf den Kontext an, ja.
Was bedeutete die Wende für Ingo Schulze?
Das bedeutete, dass sich absolut alles geändert hat. Von der Liebe, von der Luft, vom Essen, der Kleidung, dem Geld, der Arbeit. Also man kann das alles durchgehen. Alles hat sich eigentlich geändert und weil alles in ganz neuen Zusammenhängen stand und alles musste neu besprochen werden, über alles eigentlich neu nachgedacht und diese Naivität, die wir Ostler hatten, wobei, wie gesagt, ich habe auch die größten Auseinandersetzungen immer mit Ostlern, gar nicht mit Westlern. Das ist ja keine homogene Masse jeweils. Aber diese Naivität, die würde ich mir kaum glauben, wenn ich sie nicht selbst erlebt habe. Also das war doch eine ganz große Zäsur, wo man sich in diesem Neuen erstmal ganz neu zurechtfinden musste.
Alles musste neu besprochen werden, weil vorher eben nicht alles besprochen werden konnte?
Also gut, es konnte vorher öffentlich nicht so viel besprochen werden, aber das meine ich damit gar nicht, sondern weil es natürlich eine Erfahrung ist, die es vorher nicht gab, also von einem irgendwie sozialistischen Staat in einen irgendwie kapitalistischen Staat zu kommen. Das ist ja so ein Übergang, so eine Transformation. Das wusste ja keiner, wie das geht. Und da gab es halt große Interessen und viel Naivität. Und natürlich konnte keiner sagen, was jetzt das Richtige gewesen wäre. Und die einen haben mit ruhigem Gewissen aufs Tempo gedrückt. Und das erschien mir damals wie auch heute schon falsch. Es hätte für vieles einfach mehr Zeit gebraucht. Und ich glaube, dass wir die Zeit auch gehabt hätten. Aber das hätte das hätte manches schwieriger gemacht. Langfristig, glaube ich, aber besser.
Gibt es sowas wie einen schönsten Wendemoment für Sie?
Für mich war das, glaube ich, der Moment, in dem ich kapierte, das war am 2. Oktober 1989, dass ich an einer illegalen Demonstration teilnehme. Das war so unvorstellbar eigentlich gewesen, dass man das tut, wenn man jetzt nicht gleich ausreisen wollte, aber dass man das tut, um tatsächlich hier etwas verändern zu können. Das war ein sehr erhebender Moment. Mit viel Angst, aber natürlich auch mit viel Freude und ja, Zittern. Das waren diese Montagsdemonstrationen in Leipzig, wo ja schon das erste Plakat, an das ich mich erinnern kann, das war so ein ganz kleines Plakat und da drauf stand visafrei bis Shanghai. Also es meinte immer auch den Osten mit und erscheint mir heute auch sehr aktuell.
Sagt Ingo Schulze, und die Gespräche und Interviews finden Sie in unserem Portal Deutschlandfunk unter Wendepunkte. Das jüngste Buch übrigens von Ingo Schulze lautet Peter Holz, sein glückliches Leben, erzählt von ihm selbst. Aber wie er mir sagte, arbeitet er gerade an einer neuen Novelle.